بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wir sind heute inshaAllah Azza wa Jal bei Hadith Nummer 5. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن حزيمة والحاكم وابن حبان. عن عبد الله بن عمر فن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما das heißt رضي الله عنه عن عمر und عن عبد الله بن عمر weil عبد الله بن عمر is the son von عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما قال رسول الله der Gesandte von Allah صلى الله عليه وسلم sagte إذا كان الماء قلتين wenn das Wasser قلتين ist, das heißt zwei قلت, لم يحمل الخبث, لم يحمل الخبث, es trägt nicht الخبث. وفي لفظ in einem anderen Wortlaut, لم ينجس, wird nicht نجس. أخرجه الأربعة, das heißt أصحاب السنن. Was bedeutet الأربعة, wenn wir sagen أخرجه الأربعة, das haben wir schon gelernt. Wer kann das inshallah beantworten? Wer sind الأربعة, die vier? نعم الترمذي ونخ أبو داود يا ابن ماجة يا ونخ دفيرتفلت النسائي غشتش das heißt sobald wir sagen الأربعة das sind die Leute die Gelehrten die السنن كتب السنن geschrieben haben und wir wissen es gibt vier كتب die mit السنن genannt werden und die berühmt sind. Das ist Sunan Abi Dawud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasai und Sunan ibn Majah. Und die Gelehrten, wenn sie sagen, Akhrajahu al-Arba'a, überliefert von den vier, das heißt die vier, die die berühmten Sunan geschrieben haben. Dieser Hadith wurde von den Gelehrten überliefert, die Sunan geschrieben haben. Und dazu Sahahahu ibn Huzaima. Das heißt, Ibn Huzaima hat den Hadith für sahih erklärt. Wal-Hakim und Al-Hakim auch. Und Ibn Hibban, diese drei haben diesen Hadith für sahih erklärt. Jetzt Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ist ein sehr berühmter Sahabi gewesen. Er ist sehr jung Muslim geworden und zwar in Mekka al-Mukarrama. Die erste große Angelegenheit, die er erlebt hat, war Ghazwatul Khandaq, die Schlacht von Al-Khandaq. Viele, viele Leute haben von ihm überliefert. Das heißt, haben durch ihn ein Hadith von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Und er war ein großer Alim, ein großer Gelehrter unter den Gefährten, radiyallahu anhum wa ardahum. Er ist im Jahr 73 in Mekka gestorben und wurde im Friedhof von Al-Muhajirin begraben. Den Hadith, den wir jetzt genannt haben, Hadith Nummer 5, ist der Beweis, der Dalil von Al-Shafi'iyya, von den Gelehrten von Al-Madhab Al-Shafi'i, weil wir gesagt haben, dass die schafi'itische Rechtsschule, sie hat zwischen viel Wasser und wenig Wasser unterschieden. Sie hat zwischen Wasser in vielen Volumen und Wasser in wenigen Volumen unterschieden. Und diesen Hadith, Hadith Nummer 5, ist der Beweis für die Schafi'iten, für die schafi'itische Rechtsschule, das Wasser in viel Volumen ist das Wasser, das zwei Qullat erreicht hat. Und Wasser in wenig Volumen ist das Wasser, das diesem Volumen von zwei Qullat nicht erreicht hat. Und Al-Qulla war ein Behälter. Und mit diesem Behälter haben die Muslime oder die Araber früher das Wasser gemessen. Das ist wie eine Einheit, Maßeinheit für Wasser. Und wir haben gesagt, zwei Qullat sind ungefähr 220 Liter. Aber jetzt, wie haben die anderen Gelehrten die auch zwischen vielem Wasser und wenig Wasser unterschieden haben. Wir haben diese Gelehrten diesen Hadith zurückgewiesen, weil wir gesagt haben, dass Al-Ahnaf zum Beispiel, die haben auch gesagt, es gibt viel Wasser und wenig Wasser, aber die haben nicht diesen Unterschied durch Qullatayn unterschieden oder gemacht, sondern sie haben andere Argumente geholt, um zwischen Wasser in vielen Volumen und Wasser in wenigen Volumen zu unterscheiden. Sie und Al-Hadawiyya natürlich. Sie haben gesagt, weil dieser Hadith in seinem Metn, in seinem Inhalt muttarib ist. Ist nicht sehr stark in seinem Inhalt. Denn es gibt eine andere Überlieferung, eine andere Riwaya, wo steht, إِذَا بَلَغَ ثَلَاث قِلَال. Wenn das Wasser das Volumen von 3 قِلَال erreicht und nicht von 2. Und in einer anderen Überlieferung sogar gibt es قُلَّة. Wenn das Wasser das Volumen von einer قُلَّة erreicht hat. Dazu, die haben gesagt, wir wissen auch nicht, wie viel und wie groß eine Qulla ist. Eine Qulla ist eine Masseeinheit, ist ein Behälter, wo man Wasser früher getragen hat. Qilal, weil man sie getragen hat. Und sie haben gesagt, wir wissen nicht ganz genau, wie viel Wasser in diesem Qulla kommt, weil die Qilal, die sind unterschiedlich vom Ort zu Ort und vom Gebiet zu Gebiet. In Damaskus sind sie nicht wie im Irak und so weiter. Und dazu, weil das Wort lam yahmil im Hadith, wir haben gesagt, إذا كان الماء قلتين, wenn das Wasser das Volumen von قلتين erreicht hat, lam yahmil الخبث, es trägt nicht الخبث. Wir haben gesagt, dieses lam yahmil kann zwei Bedeutungen haben in der arabischen Sprache. Das kann bedeuten, dass das Wasser kann nicht الخبث tragen, die Unreinheiten tragen. Das heißt, die Unreinheiten können das Wasser nicht mehr beeinflussen, weil das Wasser sie nicht mehr trägt. Und andere haben gesagt, nein, das bedeutet, lam yahmil al-khabath, das heißt, das al-khabath wird im Wasser geschmolzen und es vermischt sich mit Wasser und so wird das Wasser dann geändert. Das heißt, diejenigen, wie zum Beispiel al-Ahnaf, die haben diesen Hadith abgelehnt und zurückgewiesen mit diesen drei Argumenten. Es gibt ein Ittirab in seinem Inhalt. Der Inhalt ist nicht eindeutig. Gibt es viele Überlieferungen. Manchmal eine Qulla, zwei Qullat oder drei. Und die haben gesagt, wenn wir nehmen würden oder annehmen würden, dass es die Anzahl von Qillat schon feststeht, wir wissen nicht, welche Qulla gemeint ist. Und wie groß diese Qulla ist. Und drittens, das Wort lam yahmil al-khabath kann zwei Bedeutungen in der arabischen Sprache haben. Dass das Wasser an Najasa nicht trägt, das heißt, dass die Najasa im Wasser nicht gemischt wird, und dass das Wasser die Najasa trägt, so dass die Najasa im Wasser geschmolzen wird. Das ist für diejenigen, die gesagt haben, wir machen den Unterschied zwischen Wasser in vielem Volumen und Wasser in wenigem Volumen. Die haben sich nicht geeinigt, wann ist das Wasser in vielem Volumen und wann ist das Wasser in wenigen Volumen. Und das haben wir letztes Mal schon gelernt. Nun, dieses Hadith, wie gesagt, das ist der Beweis von Al-Shafi'iyya. Die anderen haben das so beantwortet. Und die schafi'itische Röstschule hat natürlich diese Argumente, die die anderen geholt haben, zurückgewiesen mit anderen Gegenargumente. Wir wollen aber nicht ganz tief in dem Thema gehen. Jetzt gehen wir zum Hadith Nummer 6 und zum Hadith Nummer 7 und 8. Denn diese drei Hadith, 6, 7 und 8, sind sehr ähnlich und die haben miteinander zu tun. An Abi Hurairata radiyallahu anhu qal. Abu Huraira radiyallahu anhu wa ardah sagte, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Der Gesandte von Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, la yagtasil ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junub. La yagtasil. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verbietet hier, dass man al-irtisal verrichtet. Al-irtisal ist die große Waschung. Die muss verrichtet werden, wenn man in Janaba-Zustand ist oder wenn man im Zustand vom großen Hadas ist. La yagtasil ahadukum. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verbietet uns, ahadukum, das heißt einer unter uns, dass wir al-irtisal, die große Waschung, verrichten. Fil ma'id da'im, im Wasser, das da'im ist, das still ist. Wa huwa junub, wenn wir junub sind, wenn wir in Janaba-Zustand sind. Hadith Nummer 7. Walil Bukhari, al-Bukhari, rahimahullah, hat überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, la yabulanna ahadukum. Der Prophet verbietet uns, dass wir urinieren. Fil ma'id da'im, im Wasser, das da'im ist, das still ist, das ruhig ist. Alladhi la yajri. Hier ist die Erklärung von al-ma'id da'im. Das Wasser, das nicht fließt. Alladhi la yajri. Thumma yagtasilu fihi. Thumma und danach oder und yagtasilu fihi. Und dass er, dass wir al-Ghusl, die große Waschung in diesem Wasser verrichten. Und diesen Hadith werden wir jetzt stark besprechen. Bei Muslim Nummer 8, minhu, davon und nicht in diesem Wasser, sondern davon. Dass man nicht davon al-Irtisal verrichtet. Und bei Abu Dawud, wala yagtasil fihi min al-Janaba. Und ein Verbot des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wir al-Irtisal, die große Waschung, in diesem Wasser verrichten, und zwar von al-Janaba. Jetzt werden wir diese drei Ahadith besprechen. Zuerst das Wort ad-Da'im, wir haben gesagt, das ist das Wasser, das still ist und das nicht fließt. Und ad-Da'im, das heißt, dass das ganze Wasser still ist. Wenn ein Teil des Wassers still wäre und das andere Teil von diesem Wasser fließen würde, dann würde das nicht diesem Hadith entsprechen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, thumma yagtasil fihi. Bei dem ersten Hadith, Hadith Nummer 6. Thumma yagtasil fihi. Es gibt eine Überlieferung mit yagtasilu. Und das ist die Überlieferung bei Muslim. Thumma yagtasilu fihi. Und es gibt die Überlieferung, dass Al-Imam An-Nawawi überliefert hat in seiner Erklärung, yagtasil mit Sukun. Und yagtasila mit Al-Fatha. Diese verschiedenen Überlieferungen geben eine andere Bedeutung, eine verschiedene Bedeutung, wenn man die arabische Sprache kennt. Thumma yagtasilu fihi. Das würde bedeuten, und thumma, er verrichtet al-Irtisal in diesem Wasser. Ya'tasil, das würde bedeuten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, la ya'tasil, ein Verbot, dass man al-Irtisal verrichtet, und la yabulan, und dass man nicht uriniert. Zwei Verbote. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbietet, dass man in stilles Wasser uriniert und dass man in stilles Wasser al-Irtisal verrichtet. Und die letzte, yagtasila, das würde bedeuten, dass diese thumma nicht danach bedeutet, sondern nur und, ein und bedeutet. Jetzt wegen dieser verschiedenen Überlieferungen und wegen dieser drei jetzt Ahadith, die wir haben, mit ein paar unterschiedlichen Wörtern, dieser Verbot, der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbietet, hat einmal gesagt, la yagtasil ahadukum, ein Verbot, dass wir al-Irtisal verrichten, in Wasser, das da'im, das still ist, während wir Junub sind, während wir in Janaba-Zustand sind. Im anderen Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbietet, dass wir urinieren in einem Wasser, das still ist, das Wasser, das nicht fließt, und dann thumma yagtasil fih, mit den drei Bedeutungen, die wir gesagt haben. Das heißt, und dass wir in diesem Wasser al-Irtisal verrichten. Bei Muslim, dass wir von diesem Wasser al-Irtisal verrichten. Und bei Abu Dawud, wala yagtasil fihi min al-Janaba. Und dass wir in diesem Wasser nicht von al-Janaba-Zustand eine große Waschung verrichten. Kein Ghusl, kein Irtisal von al-Janaba-Zustand in diesem Wasser verrichten. Jetzt, was wird hier verboten? Zuerst, es gibt die Meinung, dass hier Folgendes verboten wurde. Dass man die beiden Sachen macht. ohne dass eine einzige Sache verboten wird ohne die andere Sache. Das heißt, dieser Verbot ist abhängig von den beiden Sachen. Und nicht, dass jede Sache von sich allein verboten wird. Das würde heißen, dass es verboten ist, dass man gleichzeitig im Wasser, das still ist, uriniert und das Bad, das man in diesem Wasser al-Ghusl verrichtet. Das würde nicht dann bedeuten, dass es verboten ist, dass man in stillen Wasser uriniert und dass man in stillen Wasser al-Ghusl verrichtet. Das ist die erste Meinung. Die zweite Meinung, und das ist natürlich das, was die Riwaya, die Überlieferung des Al-Muslim und des Al-Nawawi gesagt hat. Das heißt mit Yartasila. Die andere Bedeutung könnte sein, dass verboten wird, dass man sowohl im stillen Wasser uriniert, als auch, dass es verboten ist, dass man im stillen Wasser die große Waschung verrichtet. Das heißt, die beiden Sachen sind verboten in Unabhängigkeit voneinander. Jetzt haben wir zwei Sachen. Ist es verboten, dass wir im stillen Wasser urinieren? Und es ist verboten, dass wir im stillen Wasser Al-Ghusl verrichten? Oder es ist verboten, dass wir im stillen Wasser urinieren und dann danach in diesem Wasser oder von diesem Wasser Al-Ghusl verrichten? Die große Waschung verrichten. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und zwei verschiedene Urteile. Die Überlieferung von Al-Bukhari, und zwar لا يبولن أحدكم في الماء الدائم, dass keiner unter euch im stillen Wasser uriniert, Wasser, das nicht fließt, ثم يغتسل فيه, und danach die große Waschung in diesem Wasser verrichtet. Diese Überlieferung von Al-Bukhari gibt die Bedeutung, dass Al-Jam' verboten ist, was verboten ist, dass man die zwei Sachen macht. Warum? Verboten ist, dass man die beiden Sachen macht. Die Überlieferung von Muslim, und zwar لا يغتسل أحدكم, Verbot, dass einer unter euch Al-Irtisal verrichtet, في الماء الدائم, im Wasser, das still ist, وهو جنوب, während er im Junub-Zustand, in Janaba-Zustand ist, diesen Hadith bedeutet, dass es verboten ist, Al-Irtisal zu verrichten in einem Wasser, das still ist, ohne ein Verbot, dass man in diesem Wasser uriniert. Das heißt, das Al-Ghusl zu verrichten ist verboten, in Unabhängigkeit, ob da uriniert wurde oder nicht. Und die Überlieferung von Abu Dawud, und zwar لا يبولن أحدكم في الماء الدائم, ein Verbot von dem Propheten, dass einer unter euch im stillen Wasser uriniert, und ein Verbot des Propheten, dass man im Al-Ma al-Da'im, im stillen Wasser, Al-Ghusl verrichtet. Diese Überlieferung von Abu Dawud bedeutet, dass jede Sache verboten ist, sowohl daran zu urinieren, im stillen Wasser, als auch darein Al-Ghusl, die große Waschung, zu verrichten. Bei Muslim, haben wir gesagt, gibt es Minhu, von diesem Wasser. Das heißt, es ist verboten, dass man von diesem Wasser, wo uriniert wurde, dass man von diesem Wasser nimmt und Al-Ghusl verrichtet. Und bei Abu Dawud, Fihi, das heißt, es ist verboten, in diesem Wasser reinzukommen und dann sich da reinzuwaschen. Das sind ungefähr, wie man diese drei Ahadith nehmen kann. Ist es verboten, jede Sache von sich? Oder erst, wenn man die beiden Sachen macht, erst, wenn man da uriniert, erst ist dann verboten auch, dass man in diesem Wasser oder von diesem Wasser Al-Ghusl verrichtet. Und da wir jetzt nicht einig sind, kommt auch eine Uneinigkeit bei dem Urteil vom Wasser, wo uriniert wurde. Das Wasser, das still ist. Hier ist ein Verbot. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es verboten, dass wir in diesem Wasser urinieren. Dann kommt die Frage, ist dieser Verbot ein Verbot, das bedeutet, es ist haram oder nicht? Zuerst die Gelehrten, die zwischen vielem Wasser und wenig Wasser nicht unterschieden haben. Die haben gesagt, kein Unterschied gibt es zwischen Wasser in großen Volumen und wenig Volumen. Und das ist Al-Imam Malik und Al-Zahiriyya und eine Überlieferung von Al-Imam Ahmed. So wie wir letztes Mal gelernt haben. Sie haben gesagt, An-Nahi, dieser Verbot, ist eine Anbetung, ist für eine Ibadah. Und das Wasser, wenn man da rein uriniert, in stillem Wasser, wenn das Wasser nichts von seiner drei Eigenschaften verloren hat, dann ist das Wasser tahir. Das Wasser ist noch immer rein und reinigend. Die malikitische Rechtsschule hat gesagt, dieses Verbot, das man für Anbetung nimmt, ist ein Verbot, aber als Makruh. Das heißt, es ist unerwünscht. Warum? Dieser Verbot ist für Al-Karah. Es ist unerwünscht. Und es ist erlaubt, mit dem Wasser At-Tahara zu verrichten. Das ist, was die Malikiten gesagt haben. Aber Al-Zahiriyya, die Rechtsschule von Al-Zahiriyya, die haben gesagt, ein Verbot bedeutet immer Haram. Bis wir eindeutig eine Überlieferung oder einen Hadith finden, der dieser Verbot von Haram runtersetzt und das es für Makruh nennt. Also, die haben gesagt, dieses Verbot von dem Prophet sallallahu alaihi wasallam ist für At-Tahrim. Es ist Haram, im stillen Wasser, das nicht fließt, zu urinieren. Und jetzt kommt die Frage, ist das Wasser dann Tahor oder nicht? Natürlich, die haben gesagt, solange keine von der drei Eigenschaften verloren geht, ist das Wasser Tahor. Also rein und reinigend. Darf man damit At-Tahara verrichten? Der Prophet hat es verboten. Wenn man damit At-Tahara verrichtet, ist At-Tahara gewonnen oder nicht? Da kommt die große Frage, ob wenn man etwas mit Haram verrichtet, ist die Ibadah gültig oder ungültig? Und das ist ein anderes Thema. Jetzt die Gelehrten, die zwischen vielem Wasser und wenig Wasser unterschieden haben. Sie haben gesagt, wenn das Wasser in großen Volumen ist und nichts von diesem Wasser verloren ging, das heißt, keine der drei Eigenschaften ist verloren gegangen, so ist das Wasser noch rein und reinigend. Aber wenn das Wasser in wenigen Volumen ist, dann, ob sich eine der drei Eigenschaften ändert oder nicht, ist das Wasser weder tahir, weder rein, noch reinigend. Und dieses Verbot, das der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, dass man im Wasser uriniert, ist für At-Tahrim, es ist Haram. Und hier ist sehr wichtig, etwas zu wissen. Dieses Verbot ist bezüglich das Wasser, das ruhig ist, das still ist. Und nicht bezüglich das Wasser, das fließt. Warum? Fließendes Wasser, da ist kein Verbot. Warum? Es ist nicht Haram. Und es ist auch nicht Makruh. Natürlich, außer wenn das Wasser wenig ist, und dass wenn man da rein uriniert, dann das Wasser wird dann kaputt gemacht und die Leute können es nicht mehr benutzen. Dann ist es verboten. Warum? Weil du dann etwas zerstörst, was die anderen benutzen. Etwas beschädigst, was die anderen brauchen. Und von dieser Hinsicht ist es verboten, dann in dem Wasser zu urinieren. Die zweite Frage. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass man in diesem stillen Wasser uriniert. Heißt das, dass die anderen Unreinheiten folgen die Urine in diesem Verbot oder nicht? Wie zum Beispiel Al-Ra'id. Al-Ra'id ist die Exkremente, dass man die großen Geschäfte im Wasser macht. Wasser, das nicht fließt. Folgt das dem Urteil, ja oder nein? Die meisten Gelehrten sagen, das hat denselben Urteil. Das heißt, es ist Haram, wenn die sagen, dass das Haram ist. Und besonders beim wenig Wasser, es ist dann Haram, sowas zu machen. Weil du das Wasser dann versäumt und die anderen können es nicht mehr benutzen. Aber Imam Ahmad hat gesagt, nein, Al-Hadith redet nur über Urinieren und so bleiben wir nur bei Urinieren. Nur Urinieren ist Haram. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, في الماء im Wasser لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. Keiner unter euch, also ein Verbot des Propheten صلى الله عليه وسلم, dass einer unter uns oder unter den Muslimen oder unter den Menschen im stehlen Wasser urinieren, dieser Vieh im stehlen Wasser. Das ist eindeutig und sehr klar, dass es verboten ist, dass man in diesem Wasser uriniert. Und so, wenn man Wasser findet, wo uriniert wurde, dann ist es auch eindeutig, dass man dieses Wasser vermeiden soll. Das heißt, ein Befehl, dass man auch dieses Wasser vermeidet. Jetzt kommt die Frage. Der Hadith sagt im Wasser. Wenn man in einem Behälter urinieren würde und dann man würde von diesem Behälter die Urine nehmen und im stillen Wasser gießen, ist derselbe Urteil oder nein? Al-Jumhur, die große Mehrheit der Gelehrten sagen, das ist derselbe Urteil, weil die Bedeutung ist, dass die Najasa im Wasser gefallen ist. Außer Abu Dawud. Abu Dawud von der Rechtsschule von Al-Zahiriyya, der hat gesagt, der Urteil ist nicht derselbe und das Wasser ist nicht Najis geworden und es ist nicht verboten, dieses Wasser zu benutzen. Natürlich, solange keine der drei Eigenschaften verloren geht. Das würde heißen, wenn einer in Urine von einem Behälter nimmt und im stillen Wasser gießen würde, bei Al-Imam Abu Dawud, das Wasser ist Tahur und es ist nicht verboten, das Wasser zu benutzen. Natürlich, solange keine der drei Eigenschaften verloren geht. Bei allen anderen, die sagen, das ist dasselbe, wie als ob man direkt in diesem Wasser urinieren würde. Und dann natürlich wird die Teilung, die wir am Anfang gesagt haben. Viel Wasser, wenig Wasser und die anderen. Jetzt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass man al-Ghusl, die große Waschung, von diesem Wasser oder in diesem Wasser verrichtet. Würde das auch für Al-Wudu gelten? Wir haben ein Verbot von Al-Ghusl, große Waschung. Heißt das auch, dass es auch verboten ist, dass man Al-Wudu, die Gebetswaschung, von diesem Wasser oder in diesem Wasser verrichten? Die stärkste Meinung ist das Ja. Und es gibt ein Hadith bei Al-Bukhari und Muslim. Es gibt dieser Hadith, der bestätigt, dass es auch verboten ist. Der Hadith sagt, لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. Es ist verboten, dass einer unter euch im الماء الدائم, in stillen Wasser, uriniert. ثم يتوضأ منه. Und danach Al-Wudu davon verrichtet oder und dass er davon Al-Wudu verrichtet. Derselbe Hadith ungefähr, aber statt ثم يغتسل منه steht يتوضأ منه. Das waren jetzt drei Ahadith. Hadith Nummer 6, 7 und 8. Ich wiederhole sie. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. Es ist verboten, ein Verbot des Propheten صلى الله عليه وسلم, dass jemand Al-Ghusl, die große Waschung, im stillen Wasser verrichtet, während er Junub, in Janaba-Zustand ist. Bei Al-Bukhari, لا يبولن أحدكم, ein Verbot des Propheten صلى الله عليه وسلم, dass einer uriniert, في الماء الدائم, in stillen Wasser, الذي لا يجري, das nicht fließt, ثم يغتسل فيه, dieser ثم, und danach, dass er da in diesem Wasser die große Waschung verrichtet, oder es ist auch verboten, dass er in diesem stillen Wasser die große Waschung verrichtet. Bei Muslim von diesem Wasser Al-Ghusl verrichtet. Und bei Abu Dawud, وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَ. Und es ist verboten, ein Verbot des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass er, dass einer unter euch, Al-Irtisal, die große Waschung, in diesem Wasser von Al-Janaba-Zustand verrichtet. Al-Janaba-Zustand ist nicht Al-Hadath al-Akbar. Al-Janaba ist nur nach Geschlechtsverkehr. Das war alles, was ich über diesen Ahadith zu sagen habe. Wie ihr merkt, wir sind jetzt schon bei Hadith Nummer 8. Die nächsten Ahadithe kommen immer Ahadith oder sehr oft Ahadith, die miteinander zu tun haben. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.